Moin. Moin, moin. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du gut bist und dass wir dich nicht nur mit unseren Liedern ehren dürfen, sondern mit unserem Leben. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und ja einfach diese Zeit benutzt, zu uns zu sprechen. Wir wollen das ehren, wer du bist und was du vorhast. Ich danke dir, dass wir auf dein Wort hören können und dass in deinem Wort Leben ist. Amen. Ja, wir schreiben den 15. Januar 2009. Ein gewöhnlicher Tag in New York City. So schien es. Am Ende des Tages werden aber alle Leute sagen, es ist ein Wunder geschehen. Und ein neuer Held geboren. Was war geschehen? Der Flug 1549 vom LaGuardia Airport hatte den Plan, nach North Carolina, Charlotte, zu fliegen. 15.26 Uhr war die Startzeit. Pilot Chesley Sullenberger machte gewöhnlich die Prüfung und alle Check-ups, ob der Flieger bereit ist, und der Airbus A320 war startklar. Und so hob der Flieger ab und nach 2 Minuten flog eine ganze Schar Gänse quer rüber und das Flugzeug mitten hinein. Eine Gans in einer Turbine ist schon dramatisch, aber so viele ist der Super-GAU. Die Turbinen verloren sofort an Kraft und Energie. Und es schien dramatisch zu sein, denn in dem Moment, wo das geschah, flog das Flugzeug über die Bronx, einen der dicht besiedelsten Stadtteile New Yorks. Kapitän Sullenberger, auch Sully genannt, mussten mit seinem Co-Pilot sofort eine Entscheidung treffen. Es mussten Automatismen in Gang gesetzt werden, denn eins ist klar, es war kein Flughafen in der Nähe, den sie hätten ansteuern können. Auch keine Straße breit genug, wo sie hätten landen können. Und Sully erkannte nur eine Option, der Hudson River. Die Entscheidung war getroffen, es mussten alle Systeme darauf vorbereitet werden, eine Notwasserlandung, die Turbinen mussten runtergefahren werden, in den Segelflug gehen und das Flugzeug jetzt so fliegen, dass sie in 2 Minuten auf diesem Fluss landen konnten, und zwar flussabwärts. Mit dem Strom. Und sie haben es geschafft. Sully, der Kapitän, ging als letzter von Bord. Niemand ist zu Schaden gekommen, außer das Flugzeug natürlich. Ein Wunder, keine Frage, aber auch die Geschichte eines Mannes, der Charakter hatte. Warum? Weil er gute Gewohnheiten hatte. Er hatte schon so viele Flugstunden in sich, er hatte so das Fliegen in Fleisch und Blut übernommen, dass er in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen konnte. Alle Automatismen, was es jetzt gilt zu tun, waren in ihm drin. Er hatte es gewohnt, er war darin trainiert. Die Fähigkeit und Charakter eines Mannes mit guten Gewohnheiten kommen zusammen. Es war seine zweite Natur geworden, zu fliegen. Und selbst in solchen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, das wünschen wir uns auch, oder? Und am besten nicht darüber nachdenken. Zum Glück und Gott sei Dank stehen wir nicht in unserem Alltag immer vor solchen Entscheidungen, wo es um so viel Leben geht. Aber wenn es brenzlig und hektisch wird in unserem Leben, da kommen meistens unsere Gewohnheiten hervor. Das, worauf wir uns stützen. Diese Automatismen, die es gibt. Wir treffen dabei täglich Entscheidungen, viele unbewusst. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass ein Mensch im Schnitt 20.000 Entscheidungen pro Tag trifft. Auch du hast heute schon eine Menge getroffen. Eine gute, du bist hier im Gottesdienst. Vielleicht hast du dir auch überlegt, wo setze ich mich hin, was ziehe ich an. Und die Entscheidung, was es zu essen gibt, heb dir für später auf, okay? Ja. Und wir treffen Entscheidungen. Es gibt ja so Bauchtypen, die so aus dem Bauch heraus so, ja, intuitiv eine Entscheidung treffen. Es gibt auch diese Planer und Vorausdenker. Und es ist keine Frage, welcher Typ du bist. Wir treffen ständig Entscheidungen und entwickeln daraus auch Gewohnheiten, wie wir Entscheidungen treffen. Und was gilt es bei dem Flug deines Lebens zu beachten? Welche Gewohnheiten helfen dir täglich gut unterwegs zu sein? Und es braucht Gewohnheiten in unserem Leben. Warum? Weil Gewohnheiten unser Leben unheimlich erleichtern. Wenn du eine Gewohnheit hast, musst du nicht neu überlegen, muss ich das machen oder nicht? Und ich hoffe, ihr habt heute nicht lange überlegen müssen, ob ihr Zähne putzt. So gibt es gute Gewohnheiten. Es gibt aber auch schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel viel zu spät ins Bett zu gehen oder das Falsche zu essen. Es gibt eine Studie von Hirnforschern, die gesagt haben, dass unser Hirn täglich dabei ist, eine Komplexitätsreduzierung zu produzieren. Unser Leben ist komplex und wir suchen Systeme zu entwickeln, in Gewohnheiten hineinzukommen, damit wir für das, was notwendig ist, jetzt was vor uns vor Augen ist, dass wir das tun können. Ja, ganz wichtig beim Fahrschule lernen, beim Autofahren lernt man das. Hier im Böblinger Verkehr muss man das schon irgendwie beherrschen. Das muss eine Gewohnheit sein, wie ich schalte. Aber welche Gewohnheit, ihr Lieben, zeichnet denn einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Jesu aus? Denn aus den Gewohnheiten, die du mit Jesus hast, gehst du ja deinen nächsten Schritt, triffst du Entscheidungen. Next Step, wir sind in einer spannenden Themenreihe und Next Step, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, dass wir täglich auf Jesus schauen und von ihm lernen wollen. Und Jesus gibt uns in der Bibel eine ganze Reihe vieler guten Beispiele für super Gewohnheiten. Gewohnheiten, die einen Jünger auszeichnen, aber die tatsächlich unser Leben lebenswerter machen. Und wir wollen gerne mit euch jetzt immer jeden ersten Sonntag im Monat anschauen, was es für eine Kerngewohnheit braucht, von der wir aus gute Entscheidungen und andere Gewohnheiten entwickeln können. Und deswegen habe ich heute für euch das Thema täglich bei Jesus. Das ist die erste und eine der wichtigsten Gewohnheiten eines Jüngers. Täglich bei Jesus zu sein. Wie sieht es täglich bei Jesus bei dir aus? Wie würdest du darauf eine Antwort geben? Okay, ich entspanne euch. Gewohnheiten zu entwickeln brauchen natürlich Zeit. Aber sie sagen ganz viel darüber aus, was deine Priorität in deiner Wochenplanung, in deiner Tagesplanung ist. Gewohnt bei Jesus heißt, ich sortiere bei ihm mein Leben. Ich höre auf ihn, ich suche ihn täglich und damit meinen wir regelmäßig. Jesus ist uns ein absolutes Vorbild, was es heißt, bei seinem Vater zu sein. Die Zeit zu haben, zu connecten mit seinem Papa. Immer und immer wieder zieht er sich raus. Sucht die Einsamkeit. Kurz vor seinem Dienst wird er in die Wüste geführt. Kurz nachdem er 5000 Leuten zu essen gibt, zieht er sich raus. Immer wieder sucht er das Gebet, die Einsamkeit und die Stille. Und man hat das Gefühl, der lässt sich davon nicht abbringen. Ja. Selbst in den spannendsten Momenten, wo es sagt, ja Jesus, jetzt bist du gefragt, geht er und sucht den Vater und geht ins Gebet. Und die Jünger waren oft deswegen verwirrt und immer wieder in Not geraten. Ich meine, sie sind ihm ja extra nachgefolgt, was nimmt er sich da raus? Aber das war für Jesus gesetzt. Warum? Weil es zu längst zu einer guten Gewohnheit für ihn war. Ich bin bei meinem Vater. Und wir glauben, dass dein tägliches und regelmäßiges Sein bei Jesus die beste Entscheidung ist und Gewohnheit, die wir als Nachfolger lernen dürfen. Und diesen Fokus wollen wir jeweils jetzt an diesem ersten Sonntag im Monat immer wieder anschauen. Und dabei geht es, ihr Lieben, nicht nur um deine Zeit, wie du Bibel liest oder wie wir Gottesdienst feiern oder Abendmahl feiern. Es gibt, ich sag mal, eine Reihe anderer geistlichen Disziplinen, die uns Jesus entgegenbringt. Das ganze Thema des Gebets, hörendes Gebet, kontemplatives Gebet, Fasten, Stille, auch Einsamkeit. Es gibt so viele Facetten, die deine Zeit mit Jesus unheimlich bereichern können. Und was es heißt, bei Jesus zu sein. Ich würde mal die These in den Raum stellen, dass dein wichtigster Schritt ist, dass du erkennst, wie ich meine Zeit bei Jesus wirklich gestalte. Was ist gut, wie ich connecten kann. Und wir schauen uns heute die Story von zwei Nachfolgerinnen an, die unterschiedliche Erfahrungen machen mit dieser Entscheidung, bei Jesus zu sein. Okay? Seid ihr dabei? Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Ich habe die Predigt mal mit dem Thema überschrieben: täglich gewohnt bei Jesus, und habe zwei Punkte für euch: täglich beschenkt und täglich abgelenkt. Täglich beschenkt und täglich abgelenkt. Bevor wir gleich in den Text einsteigen, müssen wir uns nochmal die Situation hier vor Augen malen. Was passiert hier? Wir haben es hier ja erstmal mit einer Frau, Martha, zu tun, die brennt für Jesus. Sie ist eine leidenschaftliche Dienerin. Das ist dieser Typ, der sagt: Ich investiere mich in das Reich Gottes. Ja, und sie stößt aber ausgerechnet mit dieser Art bei Jesus an, bei demjenigen, für den sie das tut. Aber sie öffnet erstmal ihr Haus. Was war passiert? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie also allzu oft. Und zwar ist er auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Und im Lukas-Evangelium gibt es eine Reihe von Geschichten, die uns erzählen, was auf dieser Reise zwischen Galiläa und Jerusalem passiert. Und hier haben wir eine Szene, was dort passiert ist. Im Haus von Martha. Und Martha sieht: Hey, Jesus kommt in mein Dorf, sie ist zu Hause, sie sieht wahrscheinlich Jesus und die Jünger und die Massen, das war kaum zu übersehen, und sagt: Hey, ich öffne mein Haus, selbstverständlich, Jesus soll mit seinen Jüngern zu mir kommen. Und wir können uns vorstellen, dass die Jünger und Jesus durstig waren und hungrig und auch staubig und sich gerne die Füße und die Hände waschen wollten, sich niederlassen wollen. Die waren happy, dass da jemand gab, der sagt: Komm zu mir. Und Martha kocht und sorgt sich darum und macht damit einen guten Dienst. Sie macht etwas Wertschätzendes. Sie übt Gastfreundschaft. Etwas, was Jesus selbst immer wieder betont und an vielen Stellen die Bibel hochhält und sagt: Übt gastfrei zu sein. Öffnet euer Haus für die Menschen, bedingungslos. Und wenn die Bibel das hochhält, ist es ja schon interessant, warum das jetzt hier kein Thema ist. Jesus hätte ja mal so ein bisschen mit einem Seitensatz sagen können: Ja, ist ganz cool, Martha, was du so machst. Aber nein, ganz im Gegenteil. Warum? Weil Marthas Schwester ins Spiel kommt. In Vers 39: Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria trifft die Entscheidung, sich einfach zu den Gästen und zu Jesus zu setzen. Starker Move, hat vielleicht Martha gedacht. Und Maria sitzt einfach da, sie sitzt aber nicht nur da, sondern sie hört auf die Worte Jesu. Und sie lässt ihre Schwester machen und sich kümmern und alles organisieren. Das kennen wir vielleicht auch, wenn wir so größere Familienfeste haben. Nächsten Sonntag feiern wir Taufe. Und heute feiern wir als Familie noch Joels Geburtstag nach. Meine Schwester ist auch da. Hallo, da hinten. Genau, und wenn wir so Feste haben, dann haben wir hier immer oft Gäste da, die man nicht so oft sieht. Und aber trotzdem, wenn man Gastgeber ist, dann muss man sich ja auch kümmern. Das Essen muss ja irgendwie vorbereitet werden. Und dann stellt man alles hin und kümmert sich. Und dann ist da aber noch Tante Hilde, die es nicht so mag. Wenn es so stickig ist, dann lüftet man noch zwischendrin die ganze Zeit. Und die Vegetarier darf man auch nicht vergessen. Und man macht und tut. Und am Ende des Tages merkt man: Boah, gut, dass es rum ist, aber es gab gar keine Begegnung. Ich habe gar nicht Zeit gehabt, mit meinen Gästen, mit den Leuten, die mir so lieb sind, zu reden. Das Essen hat geschmeckt, ja, aber schade. Schade, echt schade. Ja gut, es kommt ja die nächste Feier. Ihr Lieben, Jesu Antwort auf Marthas Beschwerde hier zeigt, dass hier nicht etwas schade ist. Martha verpasst etwas Entscheidendes. Ich habe euch das nochmal mitgebracht. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, und ich habe das nochmal anders übersetzt, notwendig ist eines: Maria hat das gute Teil oder bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Was meint Jesus damit? Was hat Martha versäumt? Was ist dieser gute Teil? Was ist das, was Martha erlebt hätte, wenn sie bei Jesus gewesen wäre? Und das ist wirklich, ihr Lieben, die entscheidende Frage, wenn es darum geht, die Gewohnheit zu entwickeln, bei Jesus zu sein, oder? Was habe ich davon, wenn ich mich täglich bei Jesus andocke und bei ihm bin? Was zeichnet oder welchen Anteil bekomme ich als Jünger, wenn ich mich zu den Füßen Jesu setze, wenn ich mir Zeit nehme, um auf ihn zu hören? Worin liegt der Vorteil, anstatt all meinen Aufgaben und Doings und die so da sind, nachzugehen? Ich denke, dass Jesus uns eine Reihe von Dingen gibt und er uns beschenkt. Das ist ja der erste Teil. Wir werden täglich beschenkt. Und ich habe euch drei Geschenke mitgebracht, die wir bei Jesus entdecken können. Das erste Geschenk, das Jesus macht, ist, wir werden beschenkt mit einer Ewigkeitsperspektive. Die Bedeutung von diesem guten Teil oder Anteil für Maria wird im Alten Testament und im biblischen Kontext oft in Bezug auf ein Erbteil verwendet. Ein Erbteil ist etwas, was einem zusteht, richtig? Und da ist der Bezug oft zu Israel und dem Erbteil des verheißenen Landes, das Israel zugesprochen wird, egal was kommt. Also es ist eine Sache, auf die sich Israel freuen und stützen kann, weil es ihm zuteil wird, es ihnen gehört, okay? Und Jesus vergleicht jetzt das bei Jesus sein, das Hören auf ihn mit so einem Anteil. Und es ist ein guter Anteil, weil es einem zusteht und weil es einem nicht mehr weggenommen werden kann. Es ist deshalb gut oder besser, bei Jesus zu sein, weil es Bestand hat. Bindest du oder binden wir uns an Jesus, suchen seine Gegenwart täglich, dann werden wir hineingenommen in etwas, was Bestand hat. Wir begegnen Jesus selbst, dem Ewigen, der uns hineinnimmt in eine Perspektive, die uns tatsächlich rauszieht aus dem, was vordergründig wichtig erscheint. Hebräer 13, Vers 8 steht: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus ist der Einzige, der bleibt, auch wenn das, was vieles morgen, seine Relevanz und seinen Schein verliert. Er ist der, der bleibt, auch wenn du dich entfernst. Er ist der Fels, das heißt, er gibt dir einen festen Boden, damit du überhaupt Schritte gehen kannst. Es hat Bestand, bei ihm zu sein. Er entwickelt sich eine Beständigkeit in deinem Leben. Und er lädt uns ein, in diese Perspektive hineinzukommen. Ein unheimlich wichtiges Geschenk in unserer heutigen hektischen Welt. Das Erste. Das zweite Geschenk ist, Jesus beschenkt uns und schafft Gemeinschaft. Ja. Marthas Beschwerde ist ja ziemlich eindeutig. Ja. Sie sagt: Herr Jesus, stört es dich nicht, dass ich hier alleine dienen muss? Und Martha fühlt sich alleingelassen, vielleicht sogar überfordert in ihrer Verantwortung, die sie hat. Alle haben hier eine mega gute Zeit, nur ich bin hier am Schaffen und Machen. Und damit steht sie am Rand, tatsächlich, wenn man so die Szene anguckt. Und es ist frustrierend und anstrengend. Niemand möchte einfach so am Rand stehen. Aber es ist ja auch verständlich, wenn man alleine ist und sich noch alleine fühlt, dass das alle Kräfte raubt. Kennst du das? So Einzelkämpfer? Ich sorge dafür, dass hier der Laden läuft. In deinem Alltag als Mama oder in deinem Geschäft, ich muss es halt machen. Ich hänge mich rein. Aber die anderen, das kann auch uns in Gemeinde passieren. In deinem Bereich, den du leitest, ich mache das jetzt. Ja, ich halte die Fahne hoch. Bei Jesus erleben wir Gemeinschaft. Das heißt, Er möchte uns Anteil geben an etwas Größerem, etwas, was größer ist als du und du allein in deiner Sache steckst. Paulus spricht oft von diesem Leib Christi. Wir sind zusammen ein Leib. Das heißt, jeder von uns hat eine Aufgabe wie ein Finger, ein Auge, einen Fuß oder ein kleiner Zeh, wie auch immer. Du bist eingebettet in einen Leib, zusammengeführt durch Christus, der das Haupt ist. Daran hast du Anteil. Das ist die Gemeinschaft, die Jesus dich hineinbringt und die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir bei ihm sind. Wir sind Teil eines Größeren, aber wir sind auch Teil einer großen Geschichte. Was ist denn der Plan Jesu mit seinem Leib in dieser Welt? Er möchte die Welt versöhnen mit sich. Er hat einen unheimlich wertvollen Plan, eine Mission. Und da bist du genauso Teil davon. Nicht deine Geschichte steht im Vordergrund, sondern Gottes Geschichte mit seinem Leib durch dich. Das ist der Horizont. In diese Gemeinschaft hinein bist du gerufen. Und das ist ein unheimliches Geschenk. Und wenn wir täglich seine Gegenwart suchen und uns ihm Raum geben, denke ich, werden wir auch lernen, mit anderen Augen zu sehen. Er wird uns leuchtende Augen geben. Er wird uns sagen, ja krass, tatsächlich, ich muss es gar nicht alleine machen. Ich bin Teil einer großen Geschichte, die Gott schreibt hier. Er gibt dir aber auch einen Blick, wie er die Menschen um dich herum sieht, dein Umfeld, deinen Alltag. Letztendlich wirst du beschenkt von einem lebendigen Gott, der es einfach liebt, mit dir Zeit zu verbringen. Ihr Lieben, der Geist Gottes lebt in dir. Wenn du Jesus nachfolgst, ist der Geist Gottes in dir. Das heißt, Gott ist dir so nah wie ein Gedanke. Und daraus entsteht eine Perspektive, dass du nicht allein bist. Als Jünger sind wir zuerst Liebhaber und keine Macher. Und deswegen auch eben keine Einzelkämpfer, wie es Martha eine war. Das dritte Geschenk, was wir bei Jesus erleben, ist, Gott beschenkt uns mit einer neuen Identität. Oha, was ist damit gemeint? Es hat mit unserem Denken und der Erwartung zu tun, die wir ein Stück weit hier in der westlichen Welt und vielleicht vor allem auch in dieser Region noch mehr haben. Der Wert, den wir oft beziehen, ist durch das, was wir machen und erreichen in unserem Leben. Und dazu kommen noch Erwartungen und der sowieso hohe Leistungsdruck, der uns immer wieder begegnet. Machst du was, bist du was. Schaffe, Häusle baue. Ja. Und es gibt viele Rollen, Erwartungen, in die wir immer irgendwie denken, die wir zu bedienen haben, die uns antreiben. Es kann deine Prägung sein oder die Angst, dass du deinen Vater, deine Frau, deine Kinder nicht enttäuschen möchtest und da getrieben bist, irgendwas zu beweisen. Oder zu hochgesetzte Ziele in deinem Leben. Ja. Wenn ich erstmal das Haus abbezahlt habe, dann beginnt das Leben. Oder die Position im Job, die brauche ich. Oder nach dem Studium will ich auf jeden Fall, muss ich in einem DAX-Unternehmen zuerst arbeiten. Das ist der Einstiegslevel, wo ich einen Job finden muss. Oder das Ziel, ich gestalte mein Leben allein. Und jetzt kommt dazu, dass wir in einer Zeit leben, wo jeder diese Frage der Identität, wenn man ist, alleine entscheiden muss. Das bringt natürlich enorme Freiheit. Entscheid doch selbst, wer du bist. Aber der Druck ist immens hoch, weil die Antwort muss ja gefunden werden. Das merkt man vor allem bei der jungen Generation. Woran orientiere ich mich? Und es gibt zig Dinge in unserem Alltag, die uns Identitäten verkaufen. Letztens über einen Freund darauf gestoßen, dass es gibt so eine Sport-App, die kann man sich runterladen. Da gibt es dann so Übungen, die man zu Hause machen kann, überall. Aber womit die Werbung machen ist, hey, wenn du diese Sport-App hast, dann bist du Teil der Fitness-Community. Yes! Voll cool. Und ich dachte, hey, wie verrückt ist das? Seit wann sagt mir eine App, welchen Wert ich haben möchte und woran ich Anteil habe, wer ich bin? Aber das passiert. Oder selbst wenn du shoppen gehst in den Mercaden, die Plakate, super schöne Menschen, die da immer stehen und dir sagen, du kannst auch so anders sehen, brauchst nur das Parfüm oder diese Schokolade. Das suggeriert uns die ganze Zeit. Ja. Paulus bringt es mal wieder auf den Punkt. Kolosser 1, 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die über alle in der Welt verkündet worden ist und deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Jesus befreit uns davor, uns selber definieren zu müssen, dein Lebenshaus selber zu bauen. Und Gott begegnet uns täglich mit seiner Gnade. Er liebt dich bedingungslos. Er nimmt dich an, so wie du bist. Und Gottes Botschaft und die Begegnung bei Jesus beinhaltet immer wieder Entdecken, dass deine Identität geklärt ist. Johannes 1, diejenigen, die Christus annahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Du bist ein Kind Gottes. Okay, nichts Neues, sagst du dir, aber ihr Lieben, wir brauchen diese Wahrheit täglich. Nicht nur die junge Generation. Wir brauchen diese Wahrheit täglich. Ich bin geliebt, ich bin angenommen und Jesus hat eine große Leidenschaft für dich ohne dein Zutun. Er schenkt dir eine neue Identität täglich. Drei Geschenke, die wir bei Jesus erleben. Eine Ewigkeitsperspektive, eine Gemeinschaft, die uns einbettet in etwas Größeres und eine Identität. Aber was hält uns eigentlich davon ab? Wenn das so gute Geschenke sind, warum ist diese Gewohnheit, täglich bei Jesus zu sein, das, was als erstes runterfällt in unserer Tagesplanung und Wochenplanung? Komisch, oder? Es gibt so viel Gutes bei Jesus und trotzdem schaffen wir es irgendwie nicht. Deswegen mein zweiter Punkt, täglich abgelenkt. In Vers 41 sagt Jesus, Martha, Martha, du bist wegen so vielen Sorgen, in dir ist so viel Sorge und Unruhe oder du hast viel Sorge und Mühe. Wörtlich steht da, dass Martha jemand ist, an dem ständig gezogen wird, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Jemand, der zerrissen wird quasi. Das heißt, es geht um eine Person, die entweder von einer Sache, von einer Wahrheit so abgebracht wird oder so viele Optionen hat, dass sie den Fokus verliert. Das ist das, die Situation, in der Martha steckt. Was hält uns ab, bei Jesus zu sein? Ganz bestimmt nicht der Küchendienst, ihr Lieben. Auch nicht die Gäste, die kommen. Es gibt eine Reihe anderer Dinge, die uns daran hindern, Gottes Stimme zu hören. Und zwar vieles, das, was dich tagtäglich am meisten beschäftigt, gedanklich, aber auch was in deinem Kalender am meisten Zeit bringt. Das ist es. Das ist natürlich unser Job, unser Arbeitsplatz. Ist ja meistens die erste Frage, was schaffst du? Und das beschäftigt uns, das ist natürlich so. Aber es geht dabei nicht nur immer die Sorge, ob ich noch den Arbeitsplatz habe, sondern eben das, was dort an der Dynamik und das Bedürfnis, ich muss da was machen, da kommt ein Projekt nach dem anderen, ich bin da so drin, das beschäftigt uns und hält uns davon ab oder kann uns davon abhalten. Es kann aber auch die Sorge um deine Kinder sein, wie kann ich sie perfekt fördern? Und dann entdeckst du dich als Mama und bist eigentlich ein Taxiunternehmen, fährst die Woche jeden Tag von einem Förderunterricht zum anderen und bist damit beschäftigt, deine Kinder irgendwie gut auf Spur zu kriegen. Es können auch Finanzen sein, es kann deine Gesundheit sein und ihr Lieben, es kann auch unsere Gemeinde sein, die dich davon abhält, bei Jesus zu sein. Lass mich das mal so sagen. Wenn du hier bist und dir hoffst, dass du dich da invest, und das ist voll gut, wir haben eine mega coole Gemeinde, wir haben coole Angebote, ich möchte das nicht schmälern, aber wenn du das tust als Ersatz, um bei Jesus zu sein, weil du dir hoffst, dadurch begegnet mir Jesus, bist du wahrscheinlich weiter weg, als du denkst. Gemeinde und das, was wir hier machen, nimmt dir diese Verantwortung nicht ab, selbst eine Gewohnheit zu entwickeln, selbst bei Jesus zu sein, selbst mit ihm zu connecten. Seht ihr, Martha war letztendlich selbst in ihrer Aufgabe ja nicht zufrieden am Ende. Sie war gar nicht präsent, sie war, und das zeigt uns vielleicht, dass sie getrieben war von dem Bedürfnis, gebraucht zu werden. Auch das kennen wir manchmal. Und das bringt mich zum Schlussgedanken, den ich gerne mit euch teilen möchte. Gewohnt bei Jesus zu sein, heißt, dass wir täglich eine Entscheidung treffen. Und zwar eine richtige Entscheidung. In der Geschichte, wenn man die so anguckt, kommen wir ja meistens zu dem Entschluss und sagen, okay, da ist die Martha und da ist die Maria. Okay, es gibt in mir eine Martha und es gibt in mir eine Maria. die Martha in mir, die sorgt dafür, dass die äußeren Erwartungen erfüllt werden. Und wenn ich in der Gemeinde aktiv bin, dass ich mich natürlich investiere, dass ich tue und mache und das ist gut und richtig. Und das kostet Kraft, keine Frage. Aber da gibt es ja natürlich auch die Maria in mir, die einfach mal sagt, ey, ich will mal zur Ruhe kommen, ich muss mich mal rausziehen. Ich brauche diesen Abstand, die Sehnsucht, die Hektik mal hinter sich zu lassen und nicht mehr von Erwartungen bestimmt zu sein, einfach mal von innen heraus eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Aber solange die Martha da ist, komme ich da auch nicht so wirklich zur Ruhe. Also irgendwie muss ich jetzt mit beiden klarkommen, oder? Und ich könnte euch jetzt damit alleine lassen und sagen, okay Leute, entscheidet selbst. Martha-Style, Maria-Style ist euch überlassen. Ja? Montag bis Samstag Martha, Sonntag Maria. Ist klar, oder? Liegt doch auf der Hand. Ihr Lieben, wir sind keine Martha-Gemeinde und wir sind auch keine reine Maria-Gemeinde. Wir sind Jünger Jesu und wir folgen wem nach? Jesus. Es geht nicht um die Entscheidung Maria oder Martha oder welchen Style-Faktor oder Art du wählst. Wir folgen Jesus nach. Eines aber ist Not. Und Jesus spricht Martha hier an als der Herr. Das steht hier, derjenige, dem Autorität gegeben ist. Und es ist schon auch wichtig, dass wir das erkennen, wenn Jesus das sagt, dass er hier ehrlich sagt, hört mal zu, eines ist notwendig. Du darfst diese Zerrissenheit zwischen Aktivität und Ruhe in dir überwinden, wenn du dich auf den einen fokussierst. Und der ist immer besser. Das eine, und das ist wichtig, liegt nicht in uns. Es geht nicht um einen Selbstfindungstrip, okay, als Jünger. Darum geht es nicht. Wir brauchen etwas von Jesus in uns, der uns sagt, folge dem Wichtigsten, dem einen. Anders gesagt, triff eine Entscheidung für Jesus täglich. Täglich. Im Griechischen steht, eines ist notwendig, man kann es tatsächlich auch mit übersetzen, einer ist notwendig. Nur einer. Und das erinnert uns an das Glaubensbekenntnis an Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nur Gott allein ist notwendig, sonst nichts. Und ich bin sicher, dass diese Leerstelle oder diese Zerrissenheit, die wir erleben und diese Anspannung, die wir manchmal haben, letztendlich nur gefüllt werden kann von Gott selbst. Und das ist die Einladung, die wir tagtäglich erleben, wenn wir bei Jesus sind. Der Psalmist bringt es auf den Punkt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wow. Seht ihr, Jesu Leidenschaft für dich ist ungebrochen. Er liebt dich und vermisst dich täglich. Vermisst du ihn auch? Und er ruft uns in seine Gegenwart. Er hat so viel mehr. Und er möchte dich beschenken, täglich. Er möchte dich abholen, wo du bist. Er lässt dich da nicht alleine, wo du stehst. Er will bei dir sein, er will dir ein Zuhause geben. Und ich lade uns ein, wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung, wo du das, wenn du willst, an deinem Platz auch nochmal neu festmachen kannst. Und sagen, Jesus, du bist wirklich alles für mich. Du kannst auch die Dinge nennen, die dich davon abhalten. Auch dafür ist er gestorben. Und sage, ich möchte wirklich bei dir sein. Nimm die Dinge weg, die mich davon abhalten. Und ich glaube, dass Gottes Geist hier ist und dir genau sagt, wo die Punkte sind, wo die Trigger sind. Und wenn du merkst, ich komme damit nicht alleine klar, dann ist es, geh zu jemandem hin, den du vertraust. Sprech darüber jetzt. Oder wenn du merkst, ich brauche irgendwie eine Hilfe, um irgendwie da einen Fokus zu kriegen, was es heißt, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und ganzer Liebe nachzufolgen, dann kauf dir das Journal. Das beziehungsweise Journal, das hilft dir auch, deine Struktur reinzubringen und mit gezielt bei Jesus zu sein. Ich lade euch ein, in die Anbetungszeit euch zu öffnen, jetzt bei Jesus zu sein. Er ist hier. und er möchte zu dir sprechen. Amen.